Vielen Dank. Ja, wie immer wunderschön. Guten Morgen. Guten Morgen zu diesem Gottesdienst, den wir feiern wollen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich habe zum Einstieg mitgebracht ein Wort aus 2. Chronike 25, Vers 8. Wer die Losung liest, hat es vielleicht schon gesehen. Ein Text, der auch heute ganz gut passt. Bei Gott steht die Kraft zu helfen und fallen zu lassen. Ich sage es nochmal, bei Gott steht die Kraft, helfen und fallen zu lassen. Und wenn es heute um diesen Begriff Arbeit geht, diese Wirkungsweise des Motors im Rahmen der Predigtreihe von Pastor Völkel, dann ist ja helfen und fallen lassen auch was Dynamisches und was Praktisches. Und ich denke mal, wenn es um Arbeit geht und ja, vielleicht auch, wie man es ja behelfen lassen kann und wer das tut und so weiter, ist das sicherlich alles ganz spannend. Und wir dürfen gespannt auf die Predigt, auf ein sehr schönes Theaterstück und viele Beiträge mehr. Zum Beginn möchte ich mit uns beten und bitte, dass wir dazu aufstehen. Vielen Dank, Jesus, für diesen Morgen. Vielen Dank, dass du mitten unter uns bist. Danke, dass du uns begegnen willst, einem jeden so, wie er gekommen ist. Und ich bitte dich, dass niemand so wieder gehen muss, wie er gekommen ist, sondern dass du an jeden von uns ein Stück weit veränderst, uns begegnest in Wort, in Beitrag, in Lied, in Gebet, dass du alle die segnest, die hier beteiligt sind und besonders die, die gekommen sind, auch die, die zum ersten Mal hier sind. Wir wollen einfach hören von deinem Wort, wir wollen lernen, wollen dich bitten, dass du an uns arbeitest. Danke, dass du das heute tun willst und ich bitte dich um deinen Segen. Amen. Wir nehmen wieder Platz und starten mit einem flotten Lied, 178, Alles, was atmet. Thank you. Ja, auch sehr schön. Ja, ich komme zu einer Bekanntmachung, die auch hinten auf dem Blättchen draufstehen. Besonders hervorheben möchte ich kurz das Gebetsseminar morgen früh, 7:30. Also wer sich das irgendwie einrichten kann, kann ich nur empfehlen, hinzugehen. Ich war auch schon ein paar Mal da und es war für mich sehr bereichernd. Also wer das mal, wer das hinkriegt, kann ich nur empfehlen. Dann dieses Seminar zu den Spinnen ist, glaube ich, bekannt. Ist schon mehrmals angesagt worden. Dann Gemeindeversammlung. Die Einladungen liegen für die Mitglieder in den Fächern aus. Und auch die Agenda. Mit der Bitte schon Kenntnisnahme und Vorbereitung. Und noch hinweisen möchte ich auf den Sonntag, den 28. Oktober. Da ist der Gottesdienst nicht hier, sondern um 11 woanders, nämlich in den Räumen von Stern im Norden in der Hirtenstraße 2. Also für die, die nicht jeden Sonntag kommen, dies schon mal als Ankündigung, dass hier keiner vor verschlossener Tür steht. Dann gibt es noch eine Reihe von Ansagen und den Anfang macht jetzt bitte Arne Völkel und die anderen beiden bitte ich schon mal, sich in Stellung zu bringen.
Ja, der Gemeinde ist ein Todesfall bekannt zu geben, und zwar ist unsere Schwester Ruth Strohkamp verstorben. Ruth Strohkamp ist vermutlich nicht sehr vielen aus der Gemeinde bekannt, sondern nur oder überwiegend denen, die schon länger zu der Gemeinde gehören. Sie ist 85 Jahre alt geworden und war lange bettlägerig, und wir empfinden doch, dass es für sie auch eine Erlösung ist, dass sie nun zu Jesus gehen durfte. Sie hat auf Jesus vertraut und deswegen wollen wir auf ein Bibelwort hören, nämlich auf den Wochenspruch für den Oktober, auf den Monatsspruch. Der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt, und dem Menschen, der nach ihm fragt. Der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt, und dem Menschen, der nach ihm fragt. Das hat Ruth Strohkamp getan. Ihr Leben war nicht in jeder Beziehung, vor allem in der langen Krankheitszeit, kein einfaches. Und doch hat Gott sich ihr zugewandt, hat sie Glauben gehalten, und deswegen freuen wir uns, dass sie nun bei ihrem Herrn ist. Die Beerdigung hat bereits stattgefunden in der vergangenen Woche im ganz kleinen Kreis der Familie. Und insofern können wir jetzt nur noch dem nachschauen in den Gebeten, auch für die Angehörigen. Und beten möchte ich auch jetzt und bitte die Gemeinde dazu aufzustehen. Lieber Gott und Vater, lieber Herr Jesus Christus, das ist unsere Hoffnung und das ist unser Glaube, dass du am Ende unseres Lebens auf uns wartest. Wir glauben, dass du uns ins Leben gestellt hast, durchgetragen hast und durchtragen wirst und uns dann wieder in deine Arme schließt. Und wir danken dir, lieber Herr Jesus, dass du bei der Ruth gewesen bist, dass du ihr 85 Jahre lang das Leben geschenkt hast, dass du sie durchgetragen hast, auch in allem Leid, und dass sie jetzt bei dir ist. Wir bitten dich für die Angehörigen, dass sie sich der Mutter liebevoll erinnern. Wir bitten dich, dass du in ihren Herzen Glauben und Vertrauen wächst. Und wir bitten dich auch für uns als Gemeinde, dass uns immer bewusst bleibt, dass wir auf dies unser eigenes Ende hinleben. Amen.
Ja, guten Morgen erstmal. Wir stehen mal wieder in den schwarz-gelben Farben vor euch. Im Namen der totalen Offensive, wir haben zwei Anliegen an euch.
Also, guten Morgen. Ja, erstmal möchte ich aus Namen der totalen Offensive euch wirklich von Herzen bedanken, dass ihr für uns gebetet habt diese Woche. Wir hatten diese Woche einen Termin beim BVB und die Gespräche sind eigentlich sehr gut gelaufen.
Ja, wir konnten also unsere Anliegen vorbringen und Sie wurden ja gut angenommen und werden jetzt weitergeleitet an die Gremien, die da zu entscheiden haben. Ja, das zum Predigtthema passend. Wir sind jetzt am Verdichten ja, der Stein ist im Rollen.
Und der zweite Punkt, wir haben diese Woche eine Veranstaltung. Also da möchten wir gerne auf hinweisen, dass ihr mit ganz vielen kommt.
Ja, am Freitag findet also ein Abend statt. Es soll ein gemütlicher Abend mit einem Theaterstück sein und dem anschließenden Länderspiel. Es wird live übertragen. Dies machen wir zusammen mit dem Fanclub der Schalker, dem christlichen Fanclub mit Gott auf Schalke. Und wir wollen einfach da die Gemeinsamkeit auch da bei den Christen untereinander auch in diesem Thema signalisieren. Ja, wir haben die Eintrittspreise gesenkt zum Selbstkostenpreis jetzt bei 20 €. Und ja, wer noch Interesse hat, kann sich nach dem Gottesdienst bei uns melden. Danke. Ja, richtig, ja. Es ging um das sogenannte Kontaktmobil. Wir wollen mit einem Wohnwagen in das Stadion, um dort Ansprechpartner zu sein für Menschen in schweren Lebenslagen, sei es Alkoholprobleme, sei es Ausstieg aus der rechten Szene. Und da versuchen wir, den BVB von zu überzeugen, dass das ja der richtige Weg ist.
Vielen Dank und viel Erfolg auch dann am Freitag. Ruth, komm.
Ja, ich möchte euch den Lars Rose vorstellen. Wohin war er? Doch, da ist er noch. Ja, das ist Lars Rose. Den Namen solltet ihr euch gut merken, denn Lars Rose wird bald ein neues Gemeindeglied hier sein. Raimund Hermann und ich, wir haben ein Gespräch mit ihm geführt zur Gemeindeaufnahme. Das heißt, es ist eigentlich eine Überweisung aus seiner alten Gemeinde in Hamm. Das war ein ganz tolles, interessantes Gespräch und wir konnten das also auch befürworten, dass Lars hier Gemeindemitglied wird. Und in einem der nächsten Abendmahle wirst du dann auch aufgenommen. Aber heute Morgen würden wir einfach gerne mal kurz was zu dir hören, wie alt du bist, was du machst und vielleicht auch, was du hier schon in der Gemeinde machst.
Ja. Okay, also das Wichtigste in Kürze. Lars Rose heiße ich, aus Hamm komme ich. Ich bin 23 Jahre alt, studiere Maschinenbau im 5. Fachsemester. Ich mag Pfannkuchen.
Also, wer ihn mal zum Mittagessen einladen möchte. Willst du auch noch kurz sagen, was du hier schon in der Gemeinde so machst, wo du dich so hier am meisten aufhältst?
Ich wurde von Jascha gefragt, ob ich in der Band mitspiele. Das mache ich zurzeit. Ansonsten besuche ich den Living Room und den Crossover, gehe in den Hauskreis, so das Normale halt.
Okay, gut, vielen Dank.
Ja, das mit dem Pfannkuchen macht gleich sympathisch. Ich kann dir sagen, pass ein bisschen auf, sonst siehst du irgendwann so aus wie ich. Ja, wir haben ein paar Anliegen gehört. Auch das mit dem schwarz-gelben Wohnwagen im Stadion finde ich klasse. Vielleicht ist das wirklich ein gutes Zeichen auch für Licht in Dortmund zu sein. Und ich wünsche euch im TO, dass das gelingt. Ja, ich möchte mit euch für die Anliegen und auch ja, sonst in der Welt ist einfach beten, dass wir ein Fürbittegebet haben und dass wir dazu aufstehen. Ich möchte dich bitten, Herr, für ja, die jetzt Trauer haben, auch unsere Kranken, besonders für Jürgen Petrat, dem es sehr schlecht geht und all die anderen, die jetzt die zu Hause sind, die einsam sind, vielleicht irgendwo im Altenheim, wo auch immer. Ich bitte dich einfach, dass du ihnen nahe bist, gleich uns. Ich bitte auch um Erbarmen für die, die Verfolgung leiden, die unter Angst und Terror zu leiden haben, Hunger, vielleicht keinen Zugang zu frischem Wasser, die Not haben. Herr, erbarme dich. Und ich bitte dich um all die Gemeinden, um all die Pastoren, die dein Wort verkündigen, hier in dieser Stadt, in unserem Land und auch sonst auf der Welt, dass du dein Wort reichlich ausgießt unter den Menschen, dass es Frucht bringt, dass es Segen bringt und dass dein Werk gebaut wird an allen Orten. Bitte ich auf unsere Missionarsfamilien, Malessas, die hier bei uns im Heimaturlaub sind, und Paschas in Brasilien, die mit den Kindern auf den Straßen arbeiten, dass du es herzlich segnest und ihnen viel Vollmacht und viel Weisheit schenkst und Gutes gelingen. Danke, dass wir mit allen Anliegen zu dir kommen können, dass wir dir in den Ohren liegen dürfen mit dem, was uns wichtig ist, und dass wir dann von dir aber auch erfahren können, was dir wichtig ist. Danke immer wieder für diesen Austausch. Danke, dass du unser Anliegen ernst nimmst, dass du uns in unseren Sorgen kennst und dass du für uns sorgst, wenn wir uns um dein Reich kümmern. Danke für deine Güte und Freundlichkeit. Danke, dass wir an deiner Hand gehen dürfen. Amen. Wir nehmen wieder Platz und ich hoffe, das nächste Lied stimmt. So viel Zahlen drin am einen Tag kann es ja nicht sein. Und danach können wir gespannt sein auf ein Theaterstück.
Ich bin schon ganz aufgeregt. Es ist heute meine erste Fahrstunde.
Ach, das schaffen wir schon, wir beiden. Also, womit fangen wir an?
Erstmal einsteigen.
Okay. Und jetzt?
Schlüssel ins Zündschloss?
Halt, nicht so voreilig. Zuerst musst du deinen Sitz auf deine Größe einstellen. Dann die Spiegel einrichten.
Okay.
Und jetzt kommt das Wichtigste. Gurt anlegen. Safety first. So, nun die Kupplung treten. Schlüssel ins Zündschloss? Motor anlassen? Nicht die Kupplung loslassen!
Tut mir leid.
Nicht so schlimm. Ganz ruhig. Nochmal von vorne. Also, Kupplung treten. Motor anlassen. Motor anlassen?
Ja.
Okay. Hand auf den Schaltknüppel legen. Gang rausnehmen. So, jetzt kann's losgehen. Bist du bereit?
Ja, ich bin bereit.
Okay, dann abschnallen, aussteigen, nach hinten laufen und fester schieben.
Was?
Ja, natürlich.
Okay, ich bin jetzt da. Aber wie soll ich denn von hier in das Gaspedal kommen?
Gaspedal? Du kommst wohl nicht von hier.
Nein, ich mache hier nur die Ferienfahrschule.
Wir in Rackerstedt glauben nicht an Gaspedale. Gaspedale sind was für Schwächlinge.
Das heißt, hier benutzt niemand das Gaspedal? Aber dann kommt man doch gar nicht vom Fleck.
Wir in Rackerstedt sind stark genug, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und unsere Arbeit zu bewältigen. Ein Gaspedal wird bei uns nur im äußersten Notfall benutzt. Und außerdem, wer sein Auto liebt, der schiebt.
Ha, deswegen sehen hier alle Leute aus wie Packesel, mit hängender Zunge und patschnass geschwitzt. Kein wirklich schöner Anblick.
Ja, das stimmt. Aber wir sehen hier alle so aus.
Und ich habe mich schon gewundert, warum der Typ eben mit einer Sauerstoffmaske an seinem LKW lehnte.
Du wirst schon sehen, mit der Zeit gewöhnt man sich dran. So, Blick in den Spiegel, Schulterblick und da vorne am Hügel üben wir das rückwärts einparken.
Oha!
Sie möchten Ihren Führerschein noch einmal machen.
Ja.
Wie viel sind Sie im letzten Jahr denn gefahren?
Ja, 49 Meter.
Wie bitte? Sie sind in einem Jahr 49 Meter gefahren? Hier steht, dass Sie sogar ein eigenes Auto besitzen. Wieso denn nur 49 Meter?
Ja, also... Gefahren bin ich ja auch eher weniger. Ich habe mehr sozusagen geschoben.
Geschoben? Sagen Sie, Sie haben Ihren Führerschein nicht zufällig in Rackerstedt gemacht?
Ja, genau. Woher wussten Sie das?
Ach, damit hatte ich in letzter Zeit öfters zu tun. Egal, wir sollten am besten sofort mit der praktischen Stunde anfangen. Dann sehen Sie bald, das waren unheimlich viel Spaß machen kann.
Spaß? Also, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Das glaube ich Ihnen. Bis jetzt haben Sie das Auto nicht wirklich kennengelernt. Gleich sehen Sie, wie schön es ist, das Gaspedal einmal voll durchzudrücken.
Alle, die das Gas so richtig gern voll durchdrücken, bitte einmal aufstehen. Ich stehe auch. Und alle, die so richtig gern mal die rechte Hand bewegen, bitte aufstehen. Das sind die Motorradfahrer. Ja, Gas geben macht Spaß und Racker stört weniger. Wie fühlst du dich denn? Auch schon ein Jahr lang gefahren und 49 Meter geschafft? Das ist unser Thema in diesem Gottesdienst. Wir sind beim geistlichen Viertakt des Glaubens und da in dem dritten Arbeitstakt angekommen. Und dieser dritte Arbeitstakt des Motors ist eben der Arbeitstakt. Zwei haben wir uns schon vorher angesehen. Das war beim letzten Mal unser Thema. Da hatten wir gesehen, dass der Motor, wenn der Kolben ganz oben ist, auf dem oberen Todpunkt, dass dann die Zündung einsetzt und vorher alles verdichtet wurde, haben wir eben auch schon etwas gehört. Entscheidungen müssen reifen, bis wir es dann klar für uns haben, was wir wollen, wozu wir auf der Welt sind, was Gott mit uns vorhat und wie wir unser Leben gestalten wollen im Alltag. Dann also die Zündung und was dann geschieht, schauen wir uns gleich an. Der erste Takt, den wir uns angesehen haben vor einigen Wochen, war dieser, nämlich der Kolben ging nach unten und saugte das Luft-Gas-Gemisch an. Und das hatten wir bedacht für unser geistliches Leben. Es ist wichtig, dass wir mit Jesus in Verbindung stehen, dass wir etwas einatmen von seinem Wort, dass wir uns etwas zu Herzen gehen lassen von dem, was er uns in der Bibel sagt. Dass wir aber auch auftanken durch schöne Dinge, die wir erfahren, die wir uns gönnen, dass wir auftanken in der Gemeinschaft mit anderen Christen und auch im Gebet. Erster geistlicher Takt, also das Einatmen. Und dazu hatten wir eine Übung gemacht, die wir gleich nochmal wiederholen werden. Einatmen, zweiter Takt war dies, verdichten. Das ist also eine Phase der Atmung, die wir gleich auch nochmal erleben. Und heute kommen wir dann jetzt zu dem dritten Takt. Und der dritte Takt sieht so aus. Wieder unser Zylinder. Einlass, Auslassventil und unser Kolben, der sich jetzt nach der Zündung auf der rapiden Abfahrt befindet. Hier unten war unsere Kurbelwelle, Pleuelstange, alles Wiederholung für euch, brauche ich nicht erklären. Der Kolben befindet sich nach der Zündung in der rapiden Abwärtsbewegung, also jetzt haut das Teil nach unten und die Kraft wird übertragen auf die, das eben war schöner, aber so ungefähr sieht das aus und da sitzt einer drin, der begeistert Gas gibt. Und in diesem Moment, wo also der Kolben nach unten saust, entsteht der Arbeitstakt, also die Kraft, die übertragen wird auf das Hinterrad oder auf das Vorderrad. Das ist unser Thema heute. Dritter Takt im geistlichen Leben, der Arbeitstakt. Vielleicht habt ihr noch in Erinnerung, dass es da oben noch so was wie eine Pleuelstange gab. Nein, falsch, die Ventilsteuerung über die Nockenwelle, die suchte ich gerade. Und die Ventilsteuerung, da hatten wir uns vor Augen geführt, wir sind also zu vielen unterwegs. Also wir haben einen Zylinder, zwei, drei, vier Zylinder und jetzt zählen wir einfach mal kurz durch. Danke. Ja, ich schätze, wir kommen so bei 200 raus und vielleicht auch was mehr. Das sind also die vielen Menschen, die zu unserer Gemeinde gehören, die heute Morgen hier sind. Und dazu zähle ich jetzt alle Menschen, die an Jesus Christus glauben und in einer Gemeinschaft zusammenleben. Und jeder von uns atmet ein, jeder von uns verdichtet und zündet und jeder von uns befindet sich auch im Arbeitstakt. Was in einer Gemeinde nie geschieht, dass alle immer alles gleichzeitig tun. Dann wird der Motor mit mehreren Zylindern nämlich nicht laufen, sondern die Abwechslung, dass jeder an seiner Stelle steht, ist bedeutsam dafür, dass der Motor als Ganzes funktioniert. Und so funktioniert auch das geistliche Leben einer Gemeinschaft. Wir sind nicht alle im selben Takt, aber wir sind alle mit Jesus unterwegs. Und zu einem jeden, der mit Jesus lebt, gehören diese vier geistlichen Takte unseres Lebens. Dazu lese ich jetzt zum dritten Takt, dem Arbeitstakt, den Predigttext. Den findet ihr auf den ausliegenden Zetteln. Behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Geht durch das enge Tor, denn das Tor zum Verderben ist breit und ebenso die Straße, die dorthin führt. Viele sind auf ihr unterwegs. Aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dorthin schmal, nur wenige finden ihn. Hütet euch vor den trügerischen oder den falschen Propheten. Sie sehen zwar aus wie Schafe, die zur Herde gehören, in Wirklichkeit sind sie Wölfe, die auf Raub aus sind. An ihren Taten sind sie zu erkennen. Von Dornengestrüpp lassen sich keine Weintrauben pflücken und von Disteln keine Feigen. Ein gesunder Baum trägt gute Früchte und ein kranker Baum schlechte. Unmöglich kann ein gesunder Baum schlechte Früchte tragen und ein kranker gute. Jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, wird umgehauen und verbrannt werden. An ihren Taten also könnt ihr die falschen, die trügerischen Propheten erkennen. Nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden in Gottes neue Welt kommen, sondern nur die, die auch tun, was mein Vater im Himmel will. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, in deinem Namen haben wir prophetische Weisungen verkündet, in deinem Namen haben wir böse Geister ausgetrieben und viele Wunder getan. Und trotzdem werde ich das Urteil sprechen, ich habe euch nie gekannt. Ihr habt versäumt, nach Gottes Willen zu leben. Geht mir aus den Augen. Der geistliche Viertakt des Glaubens, dritter Teil, der Arbeitstakt. In diesem Text, der in der Bergpredigt steht, in diesen Worten, die Jesus spricht, ist von der Frucht die Rede. Jesus sagt, zu einem Leben mit mir gehört, dass dieses Leben Frucht bringt. In unserem modernen Gleichnis, dass die Arbeit etwas austrägt, dass wir in Bewegung kommen und in Bewegung sind mit ihm. Geistliches Leben kann aber wie ein Kühlschrank wirken. Und zwar wirkt geistliches Leben wie ein Kühlschrank, wenn das konkrete Handeln nach Gottes Willen ausbleibt. Stattdessen gilt, was hier Vers 12 steht. Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihr ihnen. Behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist das Gesetz und die Propheten. Also darin erfüllt sich der Wille Gottes. Doch auch hierbei kann es bei uns noch zu einer Trübung des Willen Gottes kommen. Und deswegen erläutert Jesus, was wir in unserem Bild vom Motor an dem dritten Tag geistlichen Lebens beschreiben. An ihren Früchten sollt ihr die Pseudopropheten erkennen. Im Text steht falsche Propheten, im Grundtext steht da Pseudopropheten. Das sind also solche, die trügerisches vorgeben, leben. Jesus spricht ausdrücklich nicht von Lügenpropheten. Lügenpropheten würden vorsätzlich die Unwahrheit sagen. Aber Jesus geht es darum nicht. Der Betrug der Pseudopropheten besteht darin, dass sie selber den Trug ihres Handelns nicht erkennen. Am Ende des Textes ist davon wieder die Rede. Herr, wir haben doch in deinem Namen das alles getan. Und Jesus sagt, ich kenne euch überhaupt nicht. Die Pseudopropheten leben also folgen dem Trug. Und damit betrügen sie nicht nur sich, sondern auch andere. Der Betrug der Pseudopropheten besteht darin, dass sie diesen Trug nicht erkennen, dem sie erliegen. Die Wirkung ihres Tuns muss darum ein entscheidender Hinweis finden oder gegeben werden. Und den gibt Jesus, wenn er sagt, sammelt man von Dornen etwa Trauben oder von Disteln Feigen? Woran kann man geistliches Leben verlässlich beurteilen? Woran kannst du dein eigen geistliches Leben, dein Unterwegssein mit Jesus verlässlich beurteilen? Das Bild vom Baum und den Früchten ist eindeutig. Zwischen unserem Tun und unserem Sein, zwischen dem, was wir als Christen verkörpern und was daraus erwächst, zwischen dem, was wir als Wahrheit bezeichnen und dem, welche Wirkungen es entfaltet, soll es nicht nur eine zufällige Übereinstimmung geben. Das ist wie in einem Motor. Hier gibt es keine zufällige Übereinstimmung der Abfolge seines Verlaufs. Ein Motor muss erst das Gasgemisch einziehen, dann muss er komprimieren und verdichten, dann muss es zünden und dann kommt es zum Arbeitstakt. Und alles drei ist notwendig und hängt wie in einer Kette zusammen. Bleibt einer der Takte aus, bleibt der Motor sehr bald stehen. Oder er springt überhaupt nicht erst an. Gäbe es den Arbeitstakt nicht, wäre es kein Motor. Er würde weder starten noch laufen noch Kraft auf die Räder des Autos übertragen. Und so ist es im geistlichen Leben auch. Wenn du nicht einatmest, von Gott etwas empfängst für dein Leben, wenn du das Empfangene nicht in deinem Leben verdichtest, darüber nachdenkst und es zu einer Zündung kommt, wenn sich das Leben mit Jesus so gestaltet, dass daraus nichts erwächst an Wirkung, an Kraft, dann ist unser Leben ein Leben, das keine Frucht trägt. Dabei aber ist der Arbeitstakt eines Motors kein Vorsatz und auch keine Qual. Das war ja zum Herzerweichen, wie sie hinter dem Auto steht, versucht anzuschieben und mit aller Kraft nun etwas bewirken will. Und vielleicht gehörst du ja auch zu denen, die die Ausbildung in Rackerstadt genossen haben. Und das spürst du in deinem Leben mit Jesus Christus an der hängenden Zunge. Und das spürst du in deinem Leben mit Jesus Christus darin, dass du quasi schweißgebadet bist. Dass du schon Sauerstoff benötigst hinter dem LKW, den du dort anzuschieben versuchst. Und was dabei rauskommt, ist in einem Jahr 49 Meter. Die Arbeitskraft in einem Motor ist weder Vorsatz noch Qual, sondern es ist wie bei einer Frucht, die am Baum wächst, eine natürliche, also in unserem Bild eine konstruktionsgemäße Folge des Glaubens an Jesus Christus. Aber warum ist dann in unserem Leben geistliche Frucht nicht selbstverständlich? Ich sehe in unserem Predigttext dafür zwei Ursachen beschrieben. Jesus geht darauf ein, wenn er von den Wölfen im Schafspelz spricht, von diesen Pseudopropheten. Jesus sagt, der Wolf im Schafspelz, wie Jesus ihn nennt, der hat sich an der Wirklichkeit der Welt mit dem Virus der Bitterkeit infiziert. Mancher Christ entwickelt sich im Zeit seines Lebens zu einem Wolf im Schafspelz. Und manche von ihnen hatten ursprünglich eine regelrechte Schafnatur. Mitleidig, um andere bemüht, sozial empfindend, engagiert. Doch mit der Zeit wird ihnen der Widerspruch zwischen ihrer Sehnsucht nach einer heilen Welt und der erlebten Wirklichkeit zunehmend unerträglich. Auch die Pharisäer zur Zeit Jesu waren Menschen, die sehr bestrebt waren, alles richtig zu tun. Und sie litten an diesem Widerspruch dessen, was sie gestalteten und von Gottes Willen meinten, erfahren und verstanden zu haben und dem, wie die anderen lebten. Und deswegen kamen sie mit denen nicht gut aus, waren auch nicht gut gelitten, schauten auf sie herab Und deswegen erfahren sie auch Jesu kritisches Urteil. Und in der Gemeinde Jesu, Jesus spricht ja hier zu seiner Gemeinde, in der Gemeinde Jesu wiederholt sich, was wir im Judentum auch schon gefunden haben, eben, dass sich Menschen quasi mutieren zum Wolf im Schafpelz, gerade weil sie ganz hingegeben mit Gott, mit Jesus leben möchten. Der Widerspruch zwischen der inneren Sehnsucht nach einer heilen Welt und der erlebten Wirklichkeit wird in uns zunehmend unerträglich. Und wenn dies geschieht, dann bringt uns ungeduldiger Idealismus dazu, dass wir hart werden. Ungeduldiger Idealismus treibt uns schließlich zur Härte, zur Durchsetzung von Forderungen und auch des Willen Gottes mit scharfen Mitteln. Wölfe im Schafspelz ätzen. Sie wollen den Schmutz der Welt ausmerzen, die Sünde verbrennen, klar Schiff machen. Das Leiden an der Ungerechtigkeit der Welt, das schmerzhafte Gefühl, dass das Unrecht gewinnt. Kennst du das? Ich fühle das immer wieder mal in mir, dieses Leiden an der ungerechtigen Welt. Und das ist ein Schmerz, dass das Unrecht gewinnt. Das bedrohliche Gefühl, dass wir wie auf einer Insel leben, uns zurückgezogen haben, aber der Wasserstand um uns herum wächst ständig und unser Raum zu leben wird immer kleiner. Und wenn dieses Gefühl mich angreift und ankriecht und wenn du dieses Gefühl kennst, dann lässt es uns böse werden und Böses mit Bösem vergelten. Den Zwang zur Geduld ertragen wir dann nicht mehr. Ich stelle mir manchmal vor, wie viel Geduld hat Jesus mit dem Menschen, mit seinen Jüngern aufgebracht. Das muss doch für ihn unerträglich gewesen sein, unter denen zu leben, die so wenig vom Reich Gottes verstanden, die so wenig dem Willen des Vaters im Himmel lebten. Aber Jesus hat dies geduldig getragen. Ertragen wir den Zwang zur Geduld nicht mehr, dann wollen wir endlich durchbrechen zur heilen Welt. Und wenn wir dahin endlich durchbrechen wollen in der Gemeinde und Gemeinschaft, dann verlangen wir von jedem, dass er arbeitet, arbeitet, arbeitet. Zeige, dass du hier zugehörst. Lass erkennen, dass du es verdienst, dich ein Christ zu nennen. Und ich denke, deswegen ist das Thema Glaubensnachfolge fruchtbringend für Jesus für manche Christen sowas wie ein rotes Tuch. Wir wollen lieber einatmen und nochmals einatmen. Und ich lade euch ein, dass wir das jetzt gemeinsam tun, indem ihr bitte mal aufsteht. Wir haben das schon einmal gemacht bei dem ersten Takt einatmen, dass wir einfach ganz tief durch unser Zwerchfell die Luft einziehen. Dabei geht der Bauch erstmal nach vorne. Jetzt, Männer, zeigt mal, was ihr zu bieten habt. Und dann den Atmen einziehen in die Lunge rein. Und dann atmen wir wieder aus, drücken die Luft wieder ins Zwerchfell. Eins geht noch. Dann ist die Lunge ganz leer und wieder loslassen und schon strömt die Luft von alleine ein, hochziehen in die Lunge und wenn ihr jetzt ganz viel Luft in der Lunge habt, dann jetzt anhalten und auf die Uhr gucken. Anhalten, ich spreche weiter. Okay, es geht uns allen so, irgendwann wird es unangenehm. Man kann nicht nur einatmen und es dann für sich behalten. Irgendwann will es auch wieder ausströmen aus uns. Und das ist die Verheißung des Arbeitstaktes, dass es ausströmt, dass wir etwas von dem, was wir empfangen haben, wieder weitergeben. Setzt euch gerne wieder. Ich habe gelesen, dass der normale Mensch ungefähr eine Minute die Luft anhalten kann. Wir hatten gerade 10 Sekunden geschafft. Also wer zu Hause mal versuchen will. Ich habe auch gelesen, dass man dann irgendwann ohnmächtig wird. Auf jeden Fall, wenn man das in der Badewanne probiert. Und ich habe gelesen, es gibt eine Weltmeisterschaft im Atemanhalten unter Wasser. Und sehr gut Trainierte können 3 Minuten und der Weltrekord steht bei knapp über 6 Minuten. Also schon erstaunlich, aber am Ende sterben alle, die nicht ausatmen. Und so ist es mit dem geistlichen Leben auch. Am Ende stirbt es ab, wenn wir nicht nach dem, was wir empfangen haben, wenn wir es dann verdichtet haben in dem Augenblick, wo wir die Luft anhalten, das steht mir jetzt mal für das Verdichten, wo sich etwas in uns klärt, wenn wir es dann nicht im dritten Takt weitergeben. Wir wollen durchbrechen zu einer heilen Welt. Und genau weil wir diesen Wunsch in uns so spüren, kommt es häufig dazu, dass wir sehr hart, sehr drastische Mittel eingreifen und benutzen, um nun endlich diese Welt, diese heile Welt zu erreichen. Georg Habasch war ein Kinderarzt. Er fühlte zunehmend Zorn und Schmerz über das Elend und die endlosen Verletzungen seiner kleinen Patienten und Patientinnen. Immerzu hat er sich um sie gekümmert und immerzu sah er ihre Verletzungen und immerzu hörte er die kleinen Patienten und die kleinen Jungs und Mädchen schreien, mit ihren großen Augen ihn anstarren, nicht wissen, was geschehen ist, als die Granate neben ihm explodierte, ihn die Beine zerriss und das Gesicht entstellte. Georg Habersch war Kinderarzt. Und irgendwann konnte er das Leiden seiner kleinen Patienten in den israelisch besetzten Gebieten Palästinas nicht mehr mit ansehen. Und das führte dazu, dass aus einem Menschen, der Leid lindern wollte, der Chef der gefürchteten und überaus brutalen Volksfront zur Befreiung Palästinas wurde. So drastisch wirkt sich die Spannung in uns nicht immer aus zwischen dem Ersehnten und Erhofften und dem, was daraus wächst. Aber deutlich ist, dass wir als Menschen immer mutieren können von eigentlich sozial eingestellten Menschen, die es gut meinen, zu solchen, die am Ende keine gute Frucht mehr bringen. Manche unter uns sind Mütter. Manche sind Väter. Kennst du nicht auch die Überanstrengung, den grollenden Zorn, die wachsende Ablehnung, die wir nur mühsam unseren Kindern gegenüber zurückhalten, wenn uns ihr Verhalten zur Weißglut treibt? Oder ihre Gleichgültigkeit, ihre zur Schau getragene Kaltschnäuzigkeit uns innerlich beben lässt? Und bei aller erdenklichen Mühe, die wir uns als Eltern geben, spüren die Kinder unseren Unmut, empfinden sich abgelehnt. Sie fühlen und fürchten zugleich, dass uns Eltern bei aller inner unserer Zuwendung eigentlich zum Weglaufen zumute ist. Und wir wiederum spüren die Spannung der Kinder, sehen, wie ihre schulischen Leistungen nachlassen, wie sie Probleme machen und in Probleme geraten. Dann sprechen wir ruhig mit ihnen, reden beruhigend auf sie ein, versichern sie unserer Liebe und Treue. Wir meinen es auch so. Und doch, wie in einer zweiten Seele, brummt es in uns und grollt es in uns und rumort es weiter. Dann fühlen die Kinder sich schuldig, wollen artig sein, sind vielleicht ganz lieb, machen keinen Ärger mehr, solange sie nur können. Und fühlen doch irritiert, dass sie die geliebten Eltern zugleich zu hassen fähig sind. Mit diesen widersprüchlichen Gefühlen, mit diesem Scheitern der ersehnten heilen Welt, zieht der Wolf im Schafspelz bei Eltern und Kindern ein. Ähnliches geschieht in Beziehungen immer wieder. Da steht zwischen uns das ständige Gefühl, beobachtet zu werden, irgendeine unausgesprochene Erwartung nicht zu entsprechen. Wir fühlen uns in der Nähe bestimmter Menschen einfach nicht frei, ruhig, geschützt. Wir mögen diesen dritten Takt, diese Arbeit nicht. Wir empfinden dieses bittere Du musst. Oder wir wollen es vielleicht jedem recht machen, geben unser Bestes, laden dazu ein, unsere Hilfe in Anspruch zu nehmen. Aber schließlich meinst du, dass die Leute immer noch mehr von dir wollen. Und vielleicht kennst du dieses Empfinden. Du hast gerne gegeben, auch dazu ermutigt, aber irgendwann hast du den Eindruck, die Leute zerren nur noch an dir rum, wollen immer noch mehr von dir. Du fühlst dich ausgenutzt, bis du schließlich bei geringstem Anlass aus der Haut fährst. Dann steht die Ampel auf Rot. Du hast selbst zu viel von dir gefordert. Wie oft merken wir nicht, dass die Menschen um uns nicht mehr von uns wollen, sondern eigentlich weniger. Das aber konzentriert, ehrlich, bereitwillig. Finden wir die eigene Grenze nicht, rufen wir damit bei anderen Schuldgefühle hervor. Denn wenn es uns aufgrund der Selbstüberforderung irgendwann schlecht geht, fühlen sich andere dafür verantwortlich. Und das macht dann unser Gegenüber ärgerlich. Kinder beispielsweise über ihre Mutter, die so alles für sie tut, jede Art von Lebenseinschränkung in Kauf nimmt, aber doch stets unausgesprochen ein vergleichbares Maß an Verantwortung, an Hingabe, an Selbstopferung von den Kindern erwartet. Es nervt die Kinder, es nervt uns, wenn jemand ständig nur an die anderen denkt und nicht an sich. Und das mischt sich immer mit dem Gefühl, dafür bin ich wohl zuständig, verantwortlich. Das ist die erste Form der Doppelbödigkeit vom Wolf im Schafspelz. Ungesättigter Lebenshunger lässt Christen zu Wölfen werden, die anderen die Freude am Gefundenen fressen, an der Glückseligkeit ihres Glaubens nehmen, neiden. Verbieten wir uns selbst eigene Ansprüche, verlangen wir sie oft von anderen, sie uns zu geben. Das Problem der Wölfe im Schafpelz ist, dass sie selbst zu wenig leben. Und dann klingt unsere Stimme bei noch so gut gemeinten Reden von Gott im Ohr der anderen angestrengt, gezwungen, widersprüchlich. Die zweite Form von Doppelbödigkeit im geistlichen Leben hat es ebenfalls mit dem Arbeitstakt christlichen Lebens zu tun. Bewegung, Kraftentfaltung, Bewegung in unserem Leben. Bei solchen Wölfen im Schafspelz erstarrt der Glaube, bleibt der Motor auch stehen, und zwar in Bekenntnisformeln. Und er erstickt in eigener Frömmigkeit. Jesus sagt, Matthäus 7,21, unser erster Vers, nicht alle, die zu mir sagen, dritter von unten. Nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden in Gottes neue Welt kommen, sondern nur die, die auch tun, was mein Vater im Himmel will. Das heißt, Jesus duldet kein Verhältnis zu sich, das nichts anderes ist als ein Sammelsurium von auswendig gelernten Redensarten. Die Ursache dafür ist oft, dass wir den Glauben, wie im Anspiel gesehen, selbst meinen, anschieben zu müssen. Wir fahren nicht angetrieben von der Freude des Glaubens, sondern wir schieben dann den Glauben angetrieben von der Pflicht. Wir sind in der Fahrschule Rackerstadt zur Ausbildung gegangen. dass im Glauben unterwegs zu sein Spaß machen könnte und eine Freude, das können wir uns dann nicht so richtig vorstellen. Die Fahrlehrerin sagt, der Fahrlehrer am Ende des Stücks sagt, das glaube ich Ihnen, dass es Ihnen schlecht geht, dass Sie keinen Spaß haben. Denn bisher haben Sie das Auto nicht wirklich kennengelernt. Kommen Sie, Sie werden sehen, wie schön es ist, einmal das Gas voll durchzudrücken. Das große Abenteuer und auch das Zeugnis mobiler Gottesbegegnung verwandelt sich praktisch in ein Kinderspiel, wenn erst einmal die Freude am Fahren entdeckt wurde. Dann fühlt sich der Glaube nicht mehr anstrengend gezwungen an, aber da, wo uns der Glaube innerlich entfremdet ist, beginnt immer die Plackerei. Und in diesem Geschehen werden wir zunehmend anfällig gegenüber autoritärer Außenlenkung, gegenüber den Ansprüchen anderer, werden anfällig für alle möglichen Infektionskrankheiten des Lebens. Wir werden Jesus untreu, wir suchen uns Nebenschauplätze, wir nehmen es nicht mehr so genau. Und das gibt es im geistlichen Leben auch. Wozu Arbeitstakt? Ich flote im Wohlgefallen meiner Jesusbeziehung. Aber das stimmt nicht. Wir machen uns da etwas vor. Niemand kann geistliches Leben hier beenden. Zum geistlichen Leben gehört immer auch, dass unser Glaube Frucht trägt. Fehlt er, der Arbeitstakt, fehlt die Frucht, stellt Jesus fest, fehlt es an Glauben überhaupt? Und jetzt merken wir vielleicht noch einmal, dass uns Druck nicht zur Freude in der Nachfolge verhelfen wird. Gute Frucht erntet man eben nicht von Disteln und Dornen. Und die nach außen hochgehaltene Lehre des Glaubens ist kein Ersatz für das Leben. Ebenso wenig ist aber auch die nach innen gewandte Frömmigkeit, die das Tun vergisst, eine dem Glauben angemessene Haltung. Da sind Menschen in unserer Geschichte, und das ist erschütternd, da sind Menschen, die in Jesu Namen Menschen heilen, Wunder wirken. Jesus bestreitet diese Tatsache nicht. Aber ein Beweis tragfähigen Glaubens und lebendiger Frömmigkeit ist das für ihn nicht. Der Fehler dieser Christen war und ist es, wenn wir beginnen, aus unseren Erfahrungen, aus den erlebten Wirkungen ein fertiges Weltbild zu entwerfen. Dann wird der Arbeitstakt als solcher mit Offenbarung Gottes verwechselt. Dann sagen wir, die Arbeit meines geistlichen Lebens besteht in der Erkenntnis, die sich in mir verdichtet hat. In der Bibel taucht dieses Thema verschiedene Male unter dem Stichwort der Gnosis, der sogenannten Weisheit, auf. Da wurde das Leben für und mit Jesus Christus verwechselt mit allen möglichen Offenbarungen. Ich sag mal, mit dem Besäufnis an den eigenen geistlichen Gaben. Doch wir sollen nicht an Wirkungen glauben, sondern an Jesus. Wir sollen uns nicht geistliche Frucht zugute halten. Für Jesus können die Heiler an Heilungen vollbracht haben, was sie wollen, und die Wunderwirker an Wundern, was sie wollen. Sie führen damit die Menschen in die Irre, wenn sie wahrer Glaube vor allem aber gar ausschließlich im Besonderen, im Spektakulären zeigen soll. Wenn sich wahrer Glaube nicht zeigen soll, in der Frucht eines alltäglichen, eines gewöhnlichen Lebens mit Jesus. In der Geduld des Aushaltens, dass wir noch nicht in der heilen, vollkommenen Welt angelangt sind. Auch das ist ein geistlicher Arbeitstakt, unsere Unzulänglichkeit zu ertragen, die eigene und die der anderen. Jesus stellt sich gegen jede falsche Gewissheit von Berechtigung und Selbstrechtfertigung. Die Liebe kann zerbrechen an Gesetzlosigkeit und sie kann auch ersticken an einer Gesetzlichkeit der Angst und der Starre, die jedes Abenteuer der Seele von vornherein stranguliert. Und darum ist die goldene Regel 7,12 so entscheidend. Glaube ist eine Haltung an der Seite Jesu, aus der Frucht natürlicherweise hervorgeht, so wie ein Motor konstruktionsgemäßig läuft. Zum Glauben gehört darum der dritte Takt immer dazu, in dem Glaube spürbare Wirklichkeit des Alltags wirkt, in dem wir das Herz für Menschen warm halten, in dem wir dies leben. Behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Amen.
Wir wollen jetzt eine Lobpreiszeit haben, in der wir es für uns selber schauen können, wo Gott in uns wirken kann, wo er in uns arbeitet, ob wir jetzt einen kleinen Zweizylinder haben oder einen großen V12, der viel Power hat oder wie auch immer. Es ist egal, was wir haben, es geht darum, wie wir ihn einsetzen. Mit einem Ferrari können wir keinen Acker pflügen, aber mit einem Traktor können wir auch kein Formel-1-Rennen gewinnen, genau. Deswegen, lasst euch einladen, Zeit zu nehmen, die Lieder einfach zu reflektieren, euch einfach darauf einstimmen lassen. Wir werden euch begleiten. Ihr könnt aufstehen, ihr könnt sitzen bleiben. Wir werden zwischendurch mal eine Zeit haben, in der wir auch beten wollen. Das werdet ihr alles mitkriegen. Genau.
Bevor wir uns gleich mit Arno Völk unter den Segen unseres Gottes stellen, noch paar Bemerkungen. Einmal nochmal herzlichen Dank an Klaus Lüdemann für das kleine Improvisieren ob unserer kleinen Verwechslung, Zahlendreher. Dann möchte ich einladen, jetzt nach dem Gottesdienst noch zu verweilen. Draußen meine Tasse Kaffee oder Tasse Tee oder unten Treppe runter links im Café 7, wo es auch noch weitere Köstlichkeiten gibt und man kann auch da sehr gemütlich noch beisammen bleiben. Besonders begrüßen möchte ich an der Stelle nochmal alle die, die das erste Mal hier bei uns sind. Im Gottesdienst nochmal herzlich willkommen und bleiben Sie noch ein bisschen hier bei uns und vor allen Dingen kommen Sie wieder. Und alle die, die schon ein paar Mal hier bei uns waren, vielleicht noch keinen Kontakt gefunden haben, einfach mal auf einen zugehen, wir sind so ein bisschen schüchtern, aber auch mal versuchen. Ja, dann darf ich Pastor Völke bitten.
Zum abschließenden Gebet und Segen bitte ich die Gemeinde aufzustehen. Lieber Herr und Gott, lieber Herr Jesus Christus, wir gehen jetzt wieder in unsere Woche hinein. Und bevor wir das tun, wollen wir das, was uns belastet und unsere Schuld hier lassen. Herr, bitte vergib uns, wo wir bewusst oder unbewusst Menschen eine Last aufgelegt haben mit unserem Leben. Vergib uns Eltern, wo wir an unseren Kindern Unrecht getan haben. Vergib den Kindern, wo sie uns Unrecht taten. Wir bitten dich, dass du uns segnest mit deinem Frieden und nach deiner Verheißung. Nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurechnen als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, das ist von Gott. So segne du uns, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.